Hallo und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah Friedemann und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Ja, und bevor ich euch heute meinen Gast vorstelle, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, um euch Danke zu sagen, die ihr meinen Podcast jetzt schon seit fast 5 Jahren so treu hört und mit mir dieses Interesse teilt an dem Thema, an meinen Gästen und an ihren Erfahrungen. Ich finde das einfach mega und bin jedes Mal, gerade wenn ich sehe, dass ihr den Podcast auch in der Zeit, wo ich keine Folgen veröffentliche, hört, richtig happy. Deswegen, ihr seid eine tolle Truppe und vielen, vielen Dank für eure loyale Unterstützung. Am Ende der Folge habe ich noch einen Hinweis für euch. Aber jetzt wartet erstmal ein Gespräch auf euch, in dem ich passend zu den mythischen Rauhnächten, in denen wir uns gerade befinden, mit einem Gast gesprochen habe, dessen Spurenwechsel ihn tief in die Welt der Fabelwesen und Sagengestalten führt. Und zwar mit Florian Schäfer. Florian ist von Haus aus Biologe und hatte ursprünglich den Wunsch, Tierpopulationen, die vom Aussterben bedroht sind, zu schützen. Mit einem Fokus auf Tiermanagement war es sein Ziel, sich in diesem Bereich für ihren Erhalt und auch ihre Pflege einzusetzen. Heute ist er nicht nur Gründer der Plattform Forgotten Creatures, sondern auch Roman- und Sachbuchautor sowie Vortragender im Bereich Kunst- und Kulturgeschichte, der fasziniert davon ist, eine Brücke zu schlagen zwischen der symbolischen Existenz von Fabelwesen und Sagengestalten im europäischen Raum und was das über uns als Gesellschaft erzählt. Ich finde das wirklich wahnsinnig spannend und es hat mir total Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal einen lieben Dank an dich, lieber Florian, für deine Zeit und das großzügige Teilen der Geschichte deines Spurenwechsels und vor allen Dingen deiner Leidenschaft für das Thema. Ja, und wie es genau dazu gekommen ist, dass sich dem Florian diese interessante Spur eröffnet hat, welche Rolle seine Zeit als Kurator in einem Naturkundemuseum dabei spielt und das Wiederentdecken eines Interesses aus Kindheitstagen. Darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Florian, ganz herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Ich freue mich total auf dieses Gespräch und dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Florian, vielleicht magst du mal erzählen, also wenn der Podcast rauskommt, werde ich schon ein bisschen im Voreinspieler ein bisschen was über dich erzählt haben. Aber vielleicht magst du mal erzählen, wo so deine beruflichen Wurzeln sind.
Ich habe nach dem Abitur erst einmal ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, weil ich mich sehr für Biologie insbesondere, aber auch Natur- und Artenschutz interessiert habe und habe danach dann folgerichtig Biologie studiert, bin also Naturwissenschaftler und habe da zunächst einen Bachelor in Biologie gemacht in Gießen an der Universität. Und dann danach einen etwas obskureren Master, den sogenannten MINC, Master of International Nature Conservation, eine Art Doppelmaster zwischen der Uni Göttingen und der Lincoln University in Neuseeland.
Und warum sagst du ein bisschen merkwürdig? Was war das Besondere an diesem Master?
Ja, das war ein sehr ausgewählter Master, an dem nur 10 Personen pro Jahr teilnehmen konnten. Also wirklich sehr hohe Zugangsvoraussetzungen. Und sie wollten eben, dass man schon so einen groben Plan hat, in welche Richtung man geht. Und da man die Studiengebühren auf der neuseeländischen Seite erlassen bekam, war da auch ein sehr großer Run auf diesen Studiengang. Und der war eben auch so gestaltet, dass man ein Semester in Göttingen war, ein Semester in Neuseeland und dann konnte man ein Semester frei irgendwo hingehen und dann im Anschluss eben die Masterarbeit schreiben. Und man hatte eben schon sehr viel Kontakt auch zu ja, NGOs und anderen Natur- und Artenschutzverbänden. Also es fällt schon so ein bisschen aus dem typischen Muster von Biologie oder sagen wir mal generell so im naturwissenschaftlichen Bereich existierenden Mastern raus, zumal er auch sehr interdisziplinär aufgestellt war und man eben nicht nur Biologie gemacht hat, denn gerade so beim Thema Arten- und Naturschutz hat man natürlich trotzdem auch Kommunikationswissenschaften mit drin, Sozialwissenschaften etc. Also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt.
Jetzt hast du gerade gesagt, eine der Zugangsvoraussetzungen war, dass man schon so einen groben Plan hatte, wo es so eventuell mit einem hingehen könnte. Was war denn damals dein Plan?
Ja, ich habe während meiner Schulzeit zweimal bei Jugendforsch teilgenommen und habe in einem benachbarten Tierpark ja kleine Experimente, Fütterexperimente mit Listaffen gemacht. Also ich habe verschiedene Kisten gebaut mit Futter drin und die mussten die öffnen, also indem sie sie aufklappen oder indem sie einen Schraubdeckel aufdrehen und ähnliches. Die Arbeit hieß dann auch Äffchen mit Köpfchen, also sollte ja irgendwie so ein bisschen plakativ sein. Und es ging eben darum zu schauen, ob sie das A schaffen und B auch, ob sie untereinander das Wissen um die Funktion dieser Kästen sozusagen weitergeben. Und das hat dann so ein bisschen, ja, noch so den letzten, ja, die letzte Frage sozusagen beantwortet, was ich nach dem Studium machen soll. Vorher war ich eher so in der Archäologie und Paläontologie-Richtung interessiert. Und dann habe ich gesagt, nein, dann machen wir doch die lebenden Tiere. Und habe dann eben mit dem Biologiestudium angefangen und habe aber sehr früh gemerkt, dass mich insbesondere Tiermanagement, also das Management von kleinen Tierpopulationen, vom Aussterben bedrohte Tiere und wie man die durch Zucht und Wiedereinführung von Tieren, durch Auswilderung sozusagen unterstützen kann. Bin früh mit verschiedenen Artenschutzprojekten in Zoos in Kontakt gekommen. Und dann war so meine Vorstellung, das ist natürlich ein kontroverses Thema heutzutage mit den zoologischen Gärten, dass das eigentlich eine ganz coole Sache wäre und habe mein ganzes Studium eigentlich auf dieses Thema Tiermanagement und Management kleiner Populationen und Artenschutz sozusagen ausgerichtet. Und damit bin ich dann auch in die Bewerbungsgespräche für den Master reingegangen und habe gesagt, ich möchte da eben halt gerne was machen, hatte damals schon Kontakte zum Senckenberg-Institut und hatte so den Plan, was eine Analyse der genetischen, ja, sozusagen des genetischen Zustands der Population roter Pandas in europäischen Zoos zu machen. Und das durfte ich dann tatsächlich auch und war sehr, sehr spannend, mal so einen Einblick da zu bekommen, wie tatsächlich Artenschutz in solchen zoologischen Einrichtungen auch ablaufen kann, die in unmittelbarem Kontakt auch zu den Nationalparks und Auffangstationen in dem eigentlichen Lebensraum, in dem Fall eben in Nepal und anderen asiatischen Ländern stehen. Also es ist wirklich eine sehr spannende Sache, die auch gar nicht so einfach zusammenzufassen ist, da man ja wirklich da auch politisch sehr viel immer bedenken muss, wenn es um solche Auswilderungen und ähnliches geht. Das ist dann nicht nur so die reine Biologie und Tiere nachziehen, sondern es hat da eben sehr viele gesellschaftliche Faktoren, die da auch mit eine Rolle spielen.
Hast du gerade ganz kurz das Senckenberg-Institut erwähnt, glaube ich?
Ja, genau.
Kannst du einmal kurz sagen,
Das
was das ist?
Senckenberg-Institut, Entschuldigung.
Kannst du einmal kurz sagen, was das ist?
Der ein oder andere kennt sicherlich das Senckenberg-Museum in Frankfurt. Die haben dahinter einen ganz großen Forschungsapparat und haben verschiedene Teilbereiche. Und in Gelnhausen, eher ein kleinerer Ort in Hessen, da ist die sogenannte Naturschutzgenetik untergebracht. Und die beschäftigen sich eben mit genetischen Analysen von verschiedenen Tierarten, natürlich insbesondere heimische Arten. Jetzt gerade, wo der Wolf zurückkehrt, ist das zum Beispiel ein Thema. Aber auch zur Wildkatze haben die eine ganze Menge gemacht, um herauszufinden, wie divers noch die Population ist, da ja Lebensräume sehr häufig in der heutigen Zeit durch Autobahnen und Straßen zerschnitten werden. Und da haben die eine ganze Menge an Analysen und Arbeiten gemacht. Also wirklich sehr tief. Die sind quasi so an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und tatsächlich auch Anwendung, wenn es dann um anwendungsbasierte Biologie geht, die dann auch wirklich genutzt wird, um das Management von wilden Tieren sozusagen zu verbessern, damit in unserer heutigen Kulturlandschaft diese Tiere auch irgendwie noch zurechtkommen können.
Wie ist es dann für dich danach weitergegangen?
Ja, ich habe das ganze Studium durch versucht, jede vorlesungsfreie Zeit zu nutzen, um Praktika in diversen Parks und Naturschutzverbänden zu machen. Ich war mit einer Organisation in Mexiko und habe mir da auf einer einsamen Insel Vogelpopulationen angeguckt, die vom Aussterben bedroht sind. Im Rahmen des Masters dann eben in Neuseeland verschiedene Schutzprojekte angeguckt und auch in Europa das ein oder andere. Zugleich eben auch den Kontakt zu zoologischen Einrichtungen aufgenommen, zu Wildparks, Zoos und dergleichen und da eben möglichst viel gemacht. Also die vorlesungsfreien Zeiten waren schon wirklich immer sehr voll. Aber ich habe mir halt damals gesagt, ich möchte halt, dass es auch irgendwie was bringt. Denn ich glaube, die meisten Leute, die sagen, ich möchte Biologie studieren, denen wird davon abgeraten. Und das, da ist ja auch was dran. Wenn jährlich 7000 Absolventen hat, die alle in irgendwelche Jobs wollen, dann kann das schon eine schwierige Sache sein, dass man eben am Ende nicht die berühmte Taxifahrt zum Broterwerb betreiben muss. Und dem wollte ich vorbeugen, indem ich wirklich mich reingekniet habe und viel gemacht habe. Klingt jetzt sehr strebehaft, also ich habe natürlich auch nicht nur, also, aber ich wollte halt irgendwie, dass man hinterher unterkommt und bin dann eben so durch Bachelor und Master durchgezogen und ja, dann kam der große Tag mit dem, was machen wir denn jetzt nach dem Master? Ich hatte das mehr oder weniger Glück, tatsächlich dann direkt eine Stelle als Volontär im Naturkundemuseum in Erfurt zu bekommen. Ich wollte ja eigentlich in den Zoo, um dort quasi im Bereich des Artenschutzes wirklich auch mehr zu machen und das Ganze so ein Stück weit zu verbessern. Aber ich meine, da stellt ja jetzt niemand die Uhr nach, wann jemand fertig wird. Und das müssen halt auch dann die Stellen da sein. Und als ich fertig war, war das tatsächlich nicht so. Da war gerade nichts offen. Ich hatte zwar schon einige Kontakte, aber es war alles so, ja, dauert noch vielleicht 1 oder 2 Jahre, bis hier was frei wird. Müssen wir gucken, dies und das. Und dann habe ich eben die Chance wahrgenommen und habe im Naturkundemuseum in Erfurt als Kurator beziehungsweise als Volontär im Bereich der Kuration für Vögel und Mollusken, also Schnecken, für die Schneckensammlung dort angefangen.
Das ist jetzt so ein Themenfeld, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Kannst du vielleicht kurz ein bisschen was erzählen und anreißen, was das genau bedeutet hat, wie das genau aussah?
Also ein Naturkundemuseum hat in der Regel eine relativ große Sammlung, die weit über das hinausgeht, was man im herkömmlichen Museumsbesuch sieht. Also wir haben dann in der Regel die Ausstellungsräume vor Augen. Aber der eigentliche Kern eines Naturkundemuseums ist, dass ja die Welt hinter den Kulissen, die verschiedenen Depots, in denen dann tatsächlich verschiedenste Tierteile aufbewahrt werden. Das können präparierte Tiere sein. Häufig sind es aber tatsächlich auch einfach nur die Tierkörper und das in rauen Mengen. Denn es geht dann eben darum, auch die ganze Vielfalt zum Beispiel einer Art darzustellen. Das kann dann durchaus sein, dass da 40, 50, hunderte Vogelbelger, so nennt man das, wenn so ein Vogel nicht präpariert ist, so in einer schönen Position, sondern eben einfach gerade präpariert wird, dass man auch daran noch Flügellängen, Schnabellänge und ähnliches sehr gut und vereinheitlicht nachmessen kann. Und das kann dann schon alles von einer Art, zum Beispiel von der Kohlmeise, sage ich jetzt mal als Beispiel, da sehr, sehr viele liegen. Und über diese Masse an Tieren kann man dann eben auch entsprechend Untersuchungen zur zum Beispiel evolutionären Anpassung durch den Klimawandel an dieser Art untersuchen und ähnliches. Also die Naturkundemuseen sammeln vor allem, um für die Forschung entsprechendes Material bereitzustellen. Und als Kurator pflegt man sozusagen einen Teil der Sammlung und mir fiel es dazu, mich einzuarbeiten in den Bereich eben vor allem der Vögel und auch der Schnecken und generell Weichtiere. Das klingt dann immer erstmal nicht ganz so spannend, aber wenn man sich anguckt, wie viele tausende verschiedene Arten von Weichtieren es in den Ozeanen und Flüssen etc. auch gibt, das kann schon tatsächlich auch sehr spannend sein, sich das da anzuschauen und da näher reinzufuchsen.
Und wie ging es dann für dich weiter?
Ja, ich fand das sehr spannend, gerade auch um die Biologie und den Artenschutzgedanken, der ja auch in den Naturkundemuseen sehr immanent ist. Man versucht da ja die Menschen auch durch das Zeigen der entsprechenden Ursprünge in der Natur und der Artenvielfalt auch so ein bisschen in die Richtung eines nachhaltigen Lebens und Umgangs mit der Umwelt zu bringen. Und ich wollte eigentlich ganz gerne diese Welt der Zoos und die Welt der Naturkundemuseen unter diesem Schirm des Artenschutzes so ein bisschen verbinden, weil die Einrichtungen häufig gar nicht so viel miteinander zu tun haben, aber eigentlich sehr gut Nutznießer gegenseitig sein können, auch wenn es darum geht, Tierdaten über den Tod eines Tieres hinaus zu erhalten und sozusagen so eine Population auch langfristig erforschen zu können über Jahrzehnte. Das habe ich versucht, und da kommt jetzt der große Einschnitt, warum ja auch letzten Endes es zu einem Berufswechsel kam, denn ich sage mal so, man war mir nicht an jeder Stelle ganz gewogen und es kam dann dazu, dass, ja, sagen wir mal, unter dem großen Themenfeld Mobbing hat man von einzelnen Seiten versucht, meine Projekte zu torpedieren. Meine Ausstellung, die ich damals dann auch, den Ausstellungen gehören natürlich auch dazu. Ich habe eine große Ausstellung zum Thema illegaler Vogelfang in Europa zusammen mit dem Komitee gegen den Vogelmord aufgestellt und konzipiert. Und das wurde dann schon so ein bisschen hinter den Kulissen torpediert von einzelnen Kollegen beziehungsweise einem Kollegen. Und es stellte sich dann ziemlich schnell dar, dass ich nicht so viel Lust habe in einem, naja, ich möchte nicht allzu schlecht über die Belegschaft reden, aber es war einfach dann kein Umgang, der für mich zukunftsweisend da irgendwie gewesen wäre. Und wenn man da nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen und umgehen kann, letzten Endes hat mich das schon wirklich, ich meine, es ist der erste Job nach dem Studium und man hat sehr viel gelernt und natürlich möchte man das jetzt irgendwie praktisch anwenden und wenn dann Leute, die irgendwie seit 30 Jahren da sind, mit irgendwelchen sonderbaren Vorstellungen ankommen, wie jetzt denn der Nachwuchs sozusagen zu sein habe und dann ja teilweise sehr, sehr ausufernde Kritik üben und das dann unter die Gürtellinie geht, das ist halt nicht ganz so schön. Und dann ich war dann auf einer Zootagung und da kam mein jetziger Chef sozusagen auf mich zu und sagte, Mensch, du bist ja gerade im Naturkundemuseum, aber ich habe ja hier ein Büro und wir gestalten Tierparks, schreiben Masterpläne und versuchen generell die Zootierhaltung zu verbessern. Hast du nicht schon mal drüber nachgedacht, statt im Zoo in einem Planungsbüro für Tiergärten zu arbeiten? Und da es eben gerade da nicht ganz so schön, was das Arbeitsverhältnis angeht, war, habe ich direkt eingeschlagen und bin dann gewechselt. Das ist jetzt 6 Jahre her und tatsächlich bin ich jetzt seit 6 Jahren aktuell auf einer halben Stelle in diesem Büro und arbeite daran, eben Zoos, Wildparks, aber auch Tierauffangstationen besser zu machen und konzipiere sozusagen neue Haltungskonzepte und Ähnliches. Aber man muss dazu sagen, dieser ganze biologische Teil mit den Vorfällen in Erfurt habe ich mich davon immer weiter distanziert. Und während ich in Erfurt war, ploppte dann ein neues, altes Interesse auf, das dann immer mehr sozusagen in den Vordergrund drängen sollte, um ja dann jetzt so ein bisschen tatsächlich den eher biologischen Werdegang abzulösen.
Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, ich bin tatsächlich seit frühester Kindheit sehr Fantasy interessiert, sage ich jetzt mal. Und ich bin mit Märchen und Sagen aus unserer Region. Ich bin in Mittelhessen aufgewachsen, nahe des Westerwaldes. Und meine Eltern haben mir schon sehr früh Märchen und Sagen erzählt. Und ich kann mich noch erinnern, und das ist, wenn ich heute gefragt werde, wie überhaupt dann all das, was jetzt quasi mit meinem Projekt Forgotten Creatures dann so kam, begonnen hat. Ich kann mich noch erinnern, bei uns gab es immer Ferienpassspiele und da saß ein alter weißbärtiger Mann und der erzählte regionale Sagen vom Brückenhund, von der alten Hexe an der Dianaburg, von allen möglichen Gestalten. Und der kleine Florian, der war total fasziniert davon und hat sich das angehört, hat den Mann dann auch mal zu sich nach Hause eingeladen für ein Schulreferat und hat ihn interviewt und alles Mögliche. Also ich kann mich noch einigermaßen daran erinnern, wie ich da wirklich so mit 7, 8 Jahren total gebannt auf unserer Couch saß und total stolz war, dass der jetzt nicht nur bei dieser Ferienpassaktion sitzt, sondern bei uns zu Hause und ich ihm jetzt irgendwelche Fragen stellen kann. Da haben wir uns über kopflose Reiter unterhalten und was weiß ich nicht alles. Und damit war schon so ein bisschen diese Begeisterung für Sagen geweckt. Aber wie ich erzählt habe, wurde ich dann erstmal Biologe und da gab es nicht ganz so viel Platz für mythische Wesen, für Fabelwesen und dergleichen. Und erst als ich dann jetzt im Naturkundemuseum saß und ja auch so ein bisschen mit Präparationstechniken und Ähnlichem zu tun hatte, da habe ich mir ein kreatives Hobby gesucht und habe mit dem Modellieren angefangen. Und kam so ein bisschen auf den Gedanken, was könnte man denn mal machen? Ja, du hast doch, es gibt doch diese Wesen, so kleine Wesen in den Häusern, in den Geschichten, solche Kobolde und Wichtel. Sowas könnte man doch mal machen. Aber wie sehen die aus? Also habe ich angefangen zu recherchieren und festgestellt, dass das Bild, was wir jetzt, wenn wir Kobold hören, so mit dem Pumuckl und so, relativ wenig mit dem historischen Bild auf diese Wesen zu tun hat. Und habe versucht, als eines der ersten Projekte so einen Kobold quasi so nachzubauen, wie man ihn sich früher vorgestellt hat. Und das war die Geburtsstunde von Forgotten Creatures, meinem Projekt, mit dem ich eben versuche, die alten Märchen und Sagen, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum, ja, einer neuen Generation sozusagen zu vermitteln und durch einerseits Vorträge, Bücher etc., aber vor allem auch lebensnahe Figuren, ja, wieder erlebbar und erfahrbar zu machen, weil wir vielfach diese Wesen total vergessen haben. Wir kennen dann ganz oft Geschichten von Trollen aus Skandinavien, wir kennen Geschichten von Feen aus Frankreich, das Gold am Ende des Regenbogens und der Leprechaun aus Irland. Aber was mir dann so auffiel, war, dass wir ganz, ganz viele dieser Geschichten auch in unseren Regionen haben und die kennt kaum noch jemand. Und wir fahren dann in sonstige Länder und gucken uns in Irland oder Schottland Feenkreise an und sind total begeistert und wissen offenbar gar nicht, was wir bei uns vor der Haustür haben. Also scheinen diese Wesen ja auch irgendwie auszusterben. Und dann habe ich begonnen, so eine Brücke zu schlagen und bin vom Naturschutz echter Wesen, die das natürlich auch sehr, sehr nötig haben, zum Artenschutz fabelhafter Wesen gewechselt und habe nach und nach Stunden abgebaut und die Welt der Biologie quasi gegen die der Mythologie langsam ausgetauscht.
Jetzt muss ich mal kurz was vorlesen, was ich total interessant finde. Und da würde ich dich auch bitten, ob du ein bisschen dann was dazu erzählen kannst. Und zwar habe ich auf Webseite gelesen, da schreibst du, Sagen und Märchen ermöglichen uns wichtige Einblicke in unsere eigene Kulturgeschichte, die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften und den täglichen Umgang des Menschen mit seiner Umwelt. Und so ein bisschen hast du das gerade schon angerissen, aber vielleicht kannst du das nochmal einem Beispiel oder unterschiedlichen Beispielen ausführen, was genau du damit meinst.
Ja, das Spannende ist, wenn wir Fabelwesen heutzutage hören, dann denken wir an Einhörner, Drachen und Co. und sehen vor allem die moderne Fantasy vor Augen. Wir sehen Herr der Ringe, Harry Potter, Game of Thrones, gerade wenn es jetzt um Drachen und Co. geht oder die zahlreichen Romane, die gerade erscheinen rund um diese Themen oder Wesen. Aber tatsächlich haben über Jahrhunderte hinweg Menschen an verschiedene Wesen, die wir heute als Fabelwesen klassifizieren, geglaubt, diese für existent gehalten. Und das Spannende ist, dass die Beschäftigung mit diesen Wesen einen wirklich faszinierenden Einblick in die Kulturgeschichte des Menschen gibt. Denn tatsächlich, während wir heute vergleichsweise aufgeklärt sind, wobei man das auch manchmal, wenn man sich so umschaut, in Frage stellen kann, haben über wirklich Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Menschen versucht, Sinn in ihre Umwelt zu bringen, die sie sich nicht erklären konnten, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, aber auch das Miteinander der Menschen im Haus und der Versuch, ja, dass das Schicksal nicht so übermenschlich und übermächtig erscheinen zu lassen. Ich kann ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz am Aletschgletscher den Glauben an einen sogenannten Alpendämon, an den Rollibock. Das klingt zunächst ganz süß, ist aber tatsächlich im Volksglaube ein gewaltiger Naturgeist, eine Art Steinbock, der aber Eisschollen statt Fell am Körper trägt und mit glühenden Augen auf dem Gletscher thront und jene, die gegen die Natur freveln, ja, mit einer Lawine hinwegfegt. Und die Menschen haben im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten versucht, die wirklich zermalmenden und zerstörerischen Kräfte des Gletschers, der hin und wieder Gletscherseen ausbrechen ließ und dann ganze Dörfer hinwegfegte und ähnliches, in ein Bild zu passen, mit dem sie umgehen könnten. Indem sie sozusagen diese Schicksalsschläge einer Kreatur, in dem Fall dem Rollibock, zuwiesen, konnten sie es erklärlicher und leichter zu verarbeiten machen. Und spannend ist, dass noch im 17. Jahrhundert tatsächlich dann ganze Bittprozessionen stattfanden, wo man betend an den Gletscherrand wanderte und dort Holzkreuze einschlug in den Boden, um den Rollibock sozusagen fernzuhalten. Auf der anderen Seite, das ist jetzt so ein Beispiel, denn wir haben ganz viele verschiedene Faktoren, warum Menschen an solche Wesen geglaubt haben. Ein eher düsteres Thema ist das Thema Wechselbälger. Über viele, viele Jahrzehnte, noch bis ins 18. Jahrhundert, haben Menschen geglaubt, dass allerhand Fabelwesen den Nachwuchs des Menschen stehlen und stattdessen ein missgestaltetes Kind in die Wiege legen, den sogenannten Wechselbalg, der dann nur noch schreit oder sogar, wenn er von der Mutter gestillt wird, diese sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes aussaugt und krank macht. Und man stellte sich verschiedene Techniken vor, mit denen man sozusagen den Wechselbalg loswerden und das eigentliche Kind zurückbekommen konnte. Das Spannende ist aber hier, dass der Wechselbalg eigentlich ein Erklärungsversuch für behinderte Kleinkinder ist, weil die Menschen versucht haben, sich zu erklären, warum Kinder mit Wasserköpfen oder ähnliches zur Welt kommen oder dieses kurz nach der Geburt entwickeln, warum manche Kinder so schrecklich krank sind. Und vor allem war das eine perfekte Möglichkeit, um die Verantwortung von sich selbst wegzunehmen. Weil in dem Moment, wo so ein solches Kind der Teufel oder eine teuflische Gestalt ist, bin ich nicht mehr für dieses Kind verantwortlich und muss mir ja vielleicht keine Vorwürfe machen, wenn ich nicht ordentlich für dieses Kind da sein kann oder es eventuell sogar vernachlässige oder Schlimmeres. Und das ist auch so ein Beispiel, wo man sehen kann, dass der Glaube an solche Wesen ganz eng mit der Gesellschaft und dem Bild des Menschen, wie er auf sich selbst, seine Umgebung etc. schaut, verknüpft ist und das manchmal eben auch auf sehr perfide Art und Weise. Selbst Martin Luther glaubte noch, dass Wechselbälger existieren und gab dann auch mal den Rat, so ein Kind einfach im Fluss zu ertränken. Also der große Reformator selbst war noch so in diesem Geisterglauben verhaftet, während es andere Wissenschaftler oder sagen wir Naturforscher und ähnliches, Mediziner gab, die da überhaupt nichts von hielten und von Anfang an sagten, na nein, das sind halt kranke Kinder. Und das ist wirklich spannend zu sehen, wie alle Epochen letzten Endes auch mit solchen Vorstellungen verknüpft sind und wie solche Geschichten genutzt wurden, auch zum Teil zum Erziehen. Also ein ganz, ganz klassisches Beispiel, geh nicht ins Feld, dort lauert die Roggenmuhme, geh nicht ans Wasser, da lauert der Wassermann und zieht dich ins Wasser hinein. Also dass man Schreckgestalten erfand, mit denen man Kinder versuchte zu erziehen, damit sie auf Erwachsene hören. Würde man heute sicherlich nicht mehr so machen, aber über Jahrhunderte war das ein probates Mittel, Kinder mit Angst und Schrecken sozusagen zur Raison zu bringen. Also das sind jetzt nur mal so drei Beispiele, wie Fabelwesen ganz, ganz eng mit unserer eigenen Kulturgeschichte zusammenhängen. Das Spannende ist, dass man diese Fabelwesen, gerade wenn sie als lebensgroße Figuren vor einem stehen, im Museum oder in anderen Ausstellungen, dann hat man einen sehr niedrigschwelligen Eintritt in ein historisches Thema, weil die Leute kommen, um ein Einhorn zu sehen und wundern sich, warum es wie eine Ziege aussieht und nicht wie ein Pferd. In dem Fall haben wir dann das frühmittelalterliche Einhorn oder wollen Hexengeschichten, Geistergeschichten und ähnliches hören. Und wenn sie dann im Museum oder in der Ausstellung im Vortrag sind, dann beschäftigt man sich plötzlich mit der Politik zur Zeit der Romantik oder mit den ja, Auswüchsen der Reformation und ähnlichem. Und das ist quasi so eine Art historische Kulturvermittlung durch die Hintertür. Und das ist eigentlich das Spannende, finde ich, auch an dem Projekt, weil es gar nicht so sehr um Fantasie geht, sondern tatsächlich sehr viel darum, wie wir Menschen uns im Laufe unserer eigenen Geschichte verhalten haben und wie wir die Welt gesehen haben.
Gehen wir nochmal auf eine andere Ebene.
Ja.
Du hast gesagt, dass du in der Biologie Stunden reduziert hast, dann das neue Projekt Forgotten Creatures so ein bisschen aus der Taufe gehoben hast, sage ich mal. Und erzähl mal ein bisschen darüber, weil das ja auch auf vielen Standbeinen quasi steht, die sich so mit der Zeit dann ja auch entwickelt haben. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was noch drüber erzählen.
Ja, man muss dazu sagen, das Ganze hätte nicht so, wie es lief, funktioniert, wenn wir nicht einen kleinen Verein im Hintergrund gehabt hätten, der schon seit vielen Jahren tatsächlich in Natur- und kulturkundlichen Bereichen aktiv ist, der Verein Zeitsprünge. Und wir haben damals uns neu aufgestellt in diesem Verein und ich war da schon Teil des Vorstandes, eben nach neuen Projekten gesucht und Forgotten Creatures war dann sozusagen ein Projekt. Ich habe dann vorgeschlagen, dass wir mal was ganz anderes machen können, statt, also wir haben uns vorher sehr viel mit archäologischen Themen etc. beschäftigt, aber jetzt weniger im mythologischen Bereich. Und dann habe ich das eben vorgeschlagen, der restliche Vorstand fand das gut und das war so um 2018 rum. Und wir haben gesagt, gut, dann fangen wir mit einer kleinen Ausstellung an und konzipieren eine Wanderausstellung für kleinere Museen, weil wir zu diesem Zeitpunkt gerade sozusagen den Betrieb eines eigenen Museums abgegeben hatten an eine Gemeinde und wir haben uns eben neu aufgestellt und nach neuen Projekten gesucht. Und haben wir gesagt, naja, wenn wir gerade nicht selber Räumlichkeiten haben, dann schaffen wir doch was, was andere ausleihen können und haben mit den Hausgeistern begonnen, nicht zuletzt, weil die nicht so groß sind wie zum Beispiel Drachen, Einhörner und Co. Und dann habe ich tatsächlich begonnen, diese Figuren zu bauen, zu recherchieren, bin dabei auf die Volkskundlerin Janine Pisarek gestoßen, die total begeistert vom Projekt war. Die habe ich kurzerhand assimiliert, sodass sie sozusagen mitarbeitete und das tut sie bis heute. Und eine gute Freundin von mir, Hanna Gritsch, war dann als Fotografin zur Stelle, um die einzelnen Wesen dann tatsächlich auch für ein Buchprojekt und eine Begleitbroschüre für die Ausstellung abzulichten. Wir sind in Freilichtmuseen gefahren und haben die dann quasi an passende Stellen gebracht. Sie hat die dann fotografiert, das Ganze bearbeitet. Und so entstand sozusagen ein kleines Team und wir haben gemeinsam diese erste kleine Wanderausstellung, die dann 2020 startete, auf den Weg gebracht. Und wir hatten das Glück, dass der Wissenschaftsverlag Böhlau dann auf eine Mail positiv reagierte und sagte, ja, wir können da auch gerne ein Buch zu machen oder ähnliches. Und eigentlich war es nur geplant, ein 20-seitiges Heftchen zu machen als Begleitbroschüre. Aber Janine und ich haben dann angefangen zu recherchieren und zu schreiben und dann waren das irgendwie 200 Seiten. Haben gesagt, das ist keine Broschüre mehr, wir machen einfach tatsächlich ein Buch. Und so kam dann tatsächlich einen Monat nach der Ausstellungseröffnung in 2020 unser erstes Sachbuch, Hausgeister, quasi mit dem gleichen Namen heraus. Und ja, in der Zwischenzeit haben wir dann ein zweites Sachbuch zu den tierischen Fabelwesen im deutschsprachigen Raum gemacht. Also wir versuchen uns immer so ein bisschen zu fokussieren, denn es gibt so viele Wesen auf der Welt, da muss man irgendwo eine Grenze setzen. Und wie ich vorhin ja schon sagte, kennen die wenigsten unsere Sagen aus unserer Heimat. Und deswegen sagen wir, in den Sachbüchern und Ausstellungen fokussieren wir uns vor allem auf den deutschsprachigen Raum, weil es da schon eine ganze Menge, das ist eigentlich schon fast zu viel. Aber irgendwo muss man dann die Grenze setzen. Und das war so der Beginn. Und tatsächlich kam dann vor 2 Jahren der größere Publikumsverlag Ars Edition auf mich zu, weil sie mich im Radio gehört hatten, bei einem bayerischen Rundfunksbeitrag zu den Rauhnächten und meinten so, ah, wir würden gerne so ein Bestiarium machen, also mehr so Fantasy. Aber wir dachten, das wäre vielleicht was für sie. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich spannend. Aber so diese typischen Bücher, wo man ein Fabelwesen und eine kurze Beschreibung hat und das geht dann so Seite für Seite durch, das ist eigentlich, da gibt es schon so viele von. Zugleich wollten sie aber auch nicht meine Fotos. Also sie sagten, nee, also die Figuren, das interessiert uns nicht. Sie sollen einfach nur schreiben. Das hat mich ein bisschen geknickt, weil diese Figuren, die wir möglichst lebensnah darstellen, ja schon so ein Kernaspekt des Projektes ist. Aber ich habe gesagt, okay, wenn ich den Illustrator auswählen kann oder Vorschläge machen kann, weil die wollten das natürlich auch binnen von einem Dreivierteljahr. Also sie sagten, ja, das muss nächstes Jahr rauskommen. Das war parallel dazu, wo ich dann unser zweites Sachbuch Fabeltiere geschrieben habe. Und dann hatte ich quasi die Option abzusagen, weil die wollten auch nichts verschieben. Die sagten, nee, wir müssen das jetzt machen. Gerade interessieren sich alle für Fabelwesen. Naja, oder halt 2 Bücher zu schreiben. Und dann habe ich tatsächlich in den sauren Apfel gebissen und mit Janine zusammen Fabeltier, also das zweite Sachbuch, geschrieben und parallel alleine begonnen, den Roman zu schreiben. Denn ich sagte dann auch, nee, wir machen nicht einfach nur so ein Bestiarium, sondern wieso packen wir das Ganze nicht in eine historische Geschichte, die während der Zeit der Industrialisierung spielt, und packen da auch diesen Naturschutzgedanken mit rein. Also Fabelwesen, die kurz vor dem Aussterben stehen, und das Ganze verwurst mir so ein bisschen, so wie fantastische Tierwesen vielleicht hätte sein können, wenn es ein bisschen besser gewesen wäre. Also vor allem die Filme. Und das fanden die gut. Und dann habe ich eine gute Freundin von mir, die Elif Siebenpfeifer, mit ins Boot geholt, die langjährige Illustratorin ist. Und seitdem sind wir eben dran und haben jetzt noch neben den Sachbüchern eine Romanreihe, die voll illustriert ist. Also das sind Bücher, die wirklich mit über, also 200 Seiten, und jede Seite hat eine Illustration drauf. Genau, du hältst es gerade schon hoch. Das ist schon wirklich, war ein ganz schöner Aufwand. Das erste Buch auch innerhalb von einem Jahr. Und das sind jetzt so tatsächlich die Standbeine. Also wir haben die Bücher, die Romane und die Sachbücher. Wir haben Vorträge, Wanderausstellungen. Die Hausgeister sind jetzt von 20 bis 24 gewandert. Die werden jetzt gerade aufgearbeitet. Nächstes Jahr werden wir eine große Ausstellung machen, die dann auf 2, 3 Orte, sozusagen Museen, verlagert wird und nacheinander dann auch dort wandern. Und ja, das sind sozusagen unsere Status quo, verschiedenen Standbeine. Ich bin auch auf Lesungen oder Vorträgen. Man kann mich sowohl im Frack und Zylinder für, ja, sagen wir mal, so die eher fantastischen Geschichten etc. buchen. Aber ich stehe da auch im Zweifelsfall, wenn es sein muss, im Anzug und mache den wissenschaftlichen Part. Also ich versuche schon wirklich Kulturgeschichte und Kunst so miteinander zu verschränken, dass das auch wirklich spannend für die Leute ist. Denn niemand möchte ein langweiliges Sachbuch lesen. Und das Spannende ist eben, dass man über die Romane und die reine Fantasy natürlich auch viel mehr Leute erreicht als über Sachbücher. Und deswegen fahre ich so ein bisschen zweigleisig, versuche aber auch in allen Fantasy-Romanen tatsächlich unseren Sagenschatz Europas als Fundament zu legen. Also da kommen dann nicht die typischen Orks und Elfen vor, sondern es ist dann wirklich das, was auch unsere alten Sagen erzählen. Das wird sozusagen in die Romane mit reingenommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu ausschweifend geantwortet. Ich rede die ganze Zeit.
Nee, das ist alles gut. Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Arbeitstag von dir, wenn du dich mit einem dieser Themenfelder beschäftigst, oder läuft das irgendwie, ist das verwoben miteinander, oder wie organisierst, strukturierst du dich da? Das fände ich auch ganz interessant zu wissen.
Es ist ein kontinuierlicher Prozess, muss man sagen. Ich versuche da auch immer noch den besten Weg zu finden. Also was beide Seiten vereint, egal ob ich jetzt für ein Sachbuch arbeite oder für Figuren oder für den Roman, die Recherche nimmt einen sehr, sehr großen Teil meiner Arbeit ein. Und das bedeutet, dass ich in Bibliotheken unterwegs bin. Mittlerweile ist sehr viel digitalisiert. Wir versuchen wirklich, wenn wir uns zum Beispiel ein Thema herauspicken, Waldgeister, Hausgeister, wie am Anfang, dann fangen wir an, in den großen Sagensammlungen des 19. Jahrhunderts zu recherchieren und gehen dann systematisch Stück für Stück nach hinten, bis wir in der Antike landen. Und das nimmt natürlich eine ganze Menge Zeit in Anspruch. Und wenn es jetzt um den Figurenbau geht, dann achte ich besonders in der Recherche darauf, wie diese Wesen beschrieben werden. Gibt es Bildmaterial? Sehr, sehr selten bei den meisten Fabelwesen, wenn es nicht gerade das Einhorn ist, das als Jesus-Ikonografie im Mittelalter fast überall auftauchte. Bei Hausgeistern gibt es kaum was. Das sind dann tatsächlich eher schriftliche Beschreibungen, die wir dann nutzen. Das wird alles rausgeschrieben, dann werden Skizzen gemacht und dann sitze ich tatsächlich tagelang im Atelier und baue diese Figuren. Begonnen mit Modelliermasse werden die Köpfe und Hände gestaltet, gerade bei den kleineren Figuren, auf einem Drahtmodell sozusagen, das dann eingekleidet wird, nachdem die Köpfe und Hände gebacken wurden. Also ich nutze dafür meistens bei kleineren Figuren sowas Ähnliches wie Fimo, das kennt vielleicht der ein oder andere, also eine Modelliermasse, die bei handelsüblichen Temperaturen von 130 Grad im Backofen gebacken werden können, also nicht wie Ton, der irgendwie richtig heiß gebrannt werden muss. Bei größeren Figuren, ich habe ja gesagt, lebensgroß, Also wenn dann sowas in Wolfsgröße oder wie zum Beispiel der Rollibock als 2,40 Meter großer Steinbock gebaut werden muss, das ist dann meistens ein Grundkörper aus Styrodur oder geschäumt aus Schaum, der dann fest wird. Und da wird dann mit zwei Komponenten Knetmasse, das kennt man ein bisschen aus dem Baumarkt. Manchmal braucht man das zu Hause, wenn man irgendwas verschließen möchte oder so. Da gibt es so zwei Komponenten Knete und wenn man die zusammenknetet, wird die nach 2 Stunden feste. Und sowas gibt es auch aus dem Künstlerbedarf. Da hat man dann ja so 2 bis 4 Stunden Zeit und knetet sich so eine kleine Kugel zurecht. Und damit baue ich dann halt auch schon mal so 2 Meter große Viecher. Man muss das dann Stück für Stück sozusagen sehr gut einteilen, weil es wird dann eben auch sehr schnell feste. Also verschiedenste Materialien kommen zum Einsatz. Ich nähe dann die Gleitungsstücke, wenn es sich um Hausgeist oder ähnliches handelt, oder mache Schnittmuster für Kunstfell. Es kommen so gut wie nur Kunstmaterialien zum Einsatz, manchmal auch von Flohmärkten, zum Beispiel Knochen oder Hörner oder ähnliches. Und so entstehen dann Stück für Stück diese Wesen. Das braucht natürlich auch eine ganze Weile, aber hinterher hat man dann eben so einen Werwolf oder irgendein Wesen im Atelier stehen und dann ist es bereit, erst ins Fotoshooting und dann ins Museum sozusagen entlassen zu werden. Und das Schöne ist, wir haben tatsächlich das Glück, dass wir vor ein paar Jahren ein kleines Museum eröffnen konnten, zusammen mit meinen Kollegen von Dr. Wolfs Wunderkammer. Die betreiben so eine Art Kuriositätenkabinett, kann man sagen. Also angelehnt an die historischen Wunderkammern, aber in die heutige Zeit transferiert. Also ein Ort mit über 3000 Gegenständen. Jede hat so eine eigene Geschichte. Und die sind auch zu uns in den Verein Zeitsprünge gekommen und gemeinsam betreiben wir die sogenannten Denkräume für Kulturgeschichten in Hanmünden. Und da haben wir eben einen Bereich mit Wunderkammer und das Kabinett der Kreaturen, in denen aktuell die tierischen Fabelwesen sozusagen, die ich gebaut habe, zu sehen sind. Also dann geht's dorthin, dann werden die da schön drapiert etc. Aber es ist eine sehr kleine Einrichtung. Also das Kabinett der Kreaturen hat so 20 Quadratmeter, so um den Dreh. Also es ist quasi wie so ein eingerichtetes Jagdzimmer mit einer kleinen Bühne und dann stehen da eben die verschiedenen Wesen. Also das, wenn es jetzt um das Modellieren geht, ist das so ein bisschen so der Alltag. Das Schreiben, wenn es jetzt um die Bücher geht, ist natürlich ungleich unspektakulärer. Da sitze ich am Rechner und versuche mir die Zeit entsprechend einzuteilen, dass ich nicht in jedem Rabbit Hole hängen bleibe beim Recherchieren, sondern eben auch ein bisschen zum Schreiben komme. Und da stimmen wir uns natürlich dann immer sehr stark ab. Gerade bei den Romanen arbeite ich sehr, sehr eng mit der Illustratorin Elif Siebenpfeifer zusammen, weil das nicht einfach nur ein Roman ist, wo ein paar Bilder mit drin sind, sondern da versuchen wir sehr, sehr eng abzustimmen. Das Ganze ist im Tagebuchstil aufgebaut mit ganz vielen handgezeichneten Skizzen und da erarbeiten wir das auch sehr, sehr eng zusammen. Also ich schreibe ein Kapitel, dann gucken wir, wie wir das aufteilen können, dann fängt sie schon mit ersten Skizzen an. Das bedeutet sehr viel Kommunikation tatsächlich. Was aber auch ganz cool ist, denn ansonsten hat man als Autor gar nicht so viel zu schnacken mit anderen während der Arbeit, weil man halt schreibt.
Wie schützt du dich davor, dich in Rabbit Holes zu verlieren? Ich kann mir vorstellen, dass das total einfach ist.
Ich kann das ganz schlecht. So gerade die Tatsache, dass ich diese Fantasy-Romane, das sind historische Fantasy-Romane, sie spielen ja zu einer historischen Zeit. Das heißt, also man glaubt es auch nicht jetzt für den zweiten Band, wo es in die Tiefsee zu Meereskreaturen und Co. geht. Also wie viel ich über die preußische Marine zur Zeit 1860 gelesen habe, über Kriegsschiffe und also ist nicht so, dass das mein großes Interessensgebiet wäre, aber man möchte dann ja bestimmte Sachen entsprechend darstellen. Und gerade wenn es dann natürlich auch um größere mythologische Zusammenhänge geht, es ist wirklich spannend, gerade wenn es dann auch noch aus dem deutschsprachigen Raum rausgeht und in den Romanen versuchen wir schon so einen europäischen Kontext einzunehmen. Es ist kaum möglich, sich da nicht zu verlieren. Ich sage dann halt irgendwann so, jetzt reicht's. Das ist ja in Anführungszeichen nur ein Fantasy-Roman und in dem Fall kein Sachbuch. Also da muss man dann auch tatsächlich irgendwann Abstriche machen. Wenn wir an den Sachbüchern sind, dann gibt es eigentlich, dann muss man das Rabbit Hole bis zu seinem Grund gehen. Also wir haben zum Beispiel Sagen gefunden. Also es gibt in Aachen das sogenannte Bakauf, ein Mischwesen ähnlich einer Chimäre, die Menschen auf den Rücken springt, so ein typischer Aufhocker. Und da hieß es in Stadtführung schon König Pippin hätte im Mittelalter dieses Wesen bekämpft. Das erzählen die alle. Und das mussten wir halt dann versuchen rauszufinden. Wir haben rausgefunden, dass es nicht so ist. Es gab da nur einen sehr kreativen Schreiber, der die Lebensgeschichte von Karl dem Großen und seinem Vater König Pippin zusammengetragen hat und überall Teufel noch mit reingenommen hat. Und die Aachener behaupten dann immer ganz gerne, dass das quasi schon die erste Erwähnung war. Aber wenn man sowas irgendwo findet oder so eine Behauptung sieht, man muss halt wirklich mit Experten vor Ort ins Gespräch kommen, in regionale Bibliotheken gehen. Und wenn es dann eben wirklich darum geht zu gucken, was können wir da noch rausarbeiten? Können wir da wirklich irgendwie noch was rausfinden zu der Entwicklungsgeschichte eines Fabelwesens, was man bisher vielleicht noch in keinem Buch lesen kann oder in irgendwelchen Forschungsarbeiten? Dann ist das richtig aufwendig. Und im Zweifelsfall ist man den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendeine Kopie von einem Aufsatz zu bekommen, der von vielen zitiert wird, der aber nirgends zu finden ist. Wenn man Pech hat, findet man ihn nicht oder man braucht halt 3 Tage, um ihn zu finden und dann ist man richtig froh oder findet da drin einfach dann nichts, weil die Leute falsch zitiert haben oder so. Passiert alles. Man braucht ein dickes Fell und also je nachdem, ob Sachbuch oder Roman, ist der Umgang mit diesen Rabbit Holes ein bisschen anders. Aber ich versuche halt einfach, mich so durchzuwurschteln.
Was ist so, oder gibt es etwas, was dich in der Beschäftigung mit diesem Thema, mit dem Projekt Forgotten Creatures überrascht hat?
Tatsächlich, wie sehr wir im Laufe der Zeit doch, oder sagen wir es anders, was mich tatsächlich überrascht hat, ist, wie sehr Fabelwesen in unseren Alltag in der Vergangenheit integriert waren. Und gerade als Biologe, der ja jetzt eigentlich relativ wenig Kontakt im Studium mit Fabelwesen hat, fand ich sehr bezeichnend, dass wir eigentlich sagen können, dass Einhorn, Basilisk, Drache und Co. aus der Naturkunde und der Geschichte der Naturwissenschaften eigentlich gar nicht wegzudenken sind. Denn was wir heute vielfach vergessen oder was viele Menschen vielleicht auch nicht wissen, die keinen akademischen Hintergrund haben, Wissenschaft bedeutet Irrtum. Wir brauchen den Irrtum und die Fehler, um uns zu verbessern. Wir können nicht alles wissen. Und wenn wir Fehler machen, dann machen wir den bestenfalls beim nächsten Mal nicht. Und das ist ein ganz integraler Bestandteil unserer Wissenschaft. Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern herauszufinden, wie die Dinge sind. Und über Jahrhunderte haben Naturforscher geglaubt, dass es solche Wesen gibt, weil sie Reisebeschreibungen gelesen oder gehört haben, weil sie bestimmte Dinge gefunden oder mitgebracht bekommen haben. Und im Laufe der Jahrhunderte kamen dann Naturforscher der Tatsache auf die Schliche, dass es manche Tiere, die sie für ganz normal hielten, nicht gibt. Ich meine, wenn man die Beschreibung eines Einhorns hat als Wildesel oder Ziege mit einem einzelnen Horn, und auf der anderen Seite ein Wesen mit 4 Beinen und einem ewig langen Hals, der bis in die Baumkronen ragt. Was klingt denn wahrscheinlicher? Die Ziege mit dem einzelnen Horn statt 2 oder eine Giraffe? Und so aus historischer Sicht klang das beides sicherlich gleich faszinierend. Heute wissen wir, Giraffen gibt es, Einhörner in der Form nicht, dafür Nashörner. Und heute wissen wir sehr, sehr viel und haben ganz viele Möglichkeiten, die Welt zu entdecken. Das war früher nicht so. Und das finde ich wirklich spannend, weil heute gerade auch Naturkundemuseen, die klammern dieses Thema sehr aus. Aber über Jahrhunderte hat die Naturforschung das Fabelwesen eben begleitet, bis sie dann finally es quasi dann aus dem Bereich der Realität in den Bereich der Mythen schieben konnten. Und das hat mich tatsächlich sehr bewegt. Und ich finde, das ist was man auch sehr gut herausstellen kann, weil wir heute leider dann doch gerade jetzt auch in den Pandemiejahren und so immer mal wieder uns vor Augen führen mussten, dass Forschung eben auch Irrtum bedeutet. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges, weil im Gegensatz zu Schwurblern und Esoterikern, von denen wir uns bei Forgotten Creatures auch sehr stark distanzieren, hat die Wissenschaft eben keine fundamentalen Ansichten und Antworten. Und das ist was ganz Wichtiges und das macht das auch irgendwie wieder so aktuell. Also sich mit diesen Wesen, den alten Sagen zu beschäftigen, hat durchaus auch heutzutage noch einen wichtigen Kern und zeigt auch, wie in der Gesellschaft mit Informationen und Wissen umgegangen wurde. Und deswegen halte ich das Thema für heute auch immer noch sehr brisant und wichtig. Und das hat mich tatsächlich im Rahmen dieser Recherche doch wirklich auch sehr überrascht, weil mir das vorher so nicht bekannt war. hoffe, ich rede nicht zu viel.
Nein, du redest überhaupt nicht zu viel. Ich muss gucken, obwohl ich meine Brille aufhabe, dass ich hier das Richtige finde. Ich habe mir doch Notizen gemacht. Und zwar möchte ich dich noch etwas fragen. Erzähl mir etwas über das Sagenreich.
Oh, ja, das Sagenreich. Aktuell, ich habe das ja schon angesprochen, arbeite ich ja noch zur Hälfte. Also ich bin 20 Stunden Biologe. Ich sage immer am Tage Biologe und in der Nacht der Mythenjäger oder Mythenforscher. Es ist nicht ganz, es ist mehr so gestaffelt. 3 Tage die Woche im Büro und den Rest der Woche inklusive Wochenende lebe ich für die Fabelwesen. Langfristig wäre es natürlich schön, wenn das eine volle Selbstständigkeit werden könnte. Und das ist natürlich, also heutzutage als Autor ist das ohnehin eine sehr schwierige Sache. Mit den Ausstellungen und Co. ist das schon eher möglich, sich da ein entsprechendes Fundament aufzubauen, mit dem man noch entsprechende Einnahmen generieren kann. Mein Ziel ist es aber, weniger auf externe Ausstellungshäuser angewiesen zu sein, sondern tatsächlich einen eigenen Ausstellungsort zu eröffnen. Wir haben ja, wie ich sagte, schon so ein kleinen vereinsbetriebenes Museum. Das, was mir vorschwebt, damit man das Ganze aber auch wirklich nachhaltig und mit entsprechenden monetären Mitteln betreiben kann, um davon leben zu können, muss ein ganzes Stückchen größer sein. Und das Sagenreich ist mein Konzept einer Fabelwesen-Erlebniswelt, die auf 600 bis 1000 Quadratmetern tatsächlich einen kompletten Einblick in die Sagengestalten des deutschsprachigen Raumes gibt und in lebensgroßen, naturnahen Dioramen, also ein begehbarer Wald mit Nebel, in dem dann das Einhorn beleuchtet, auf einem Hügel steht und ähnlichem. Man steigt hinab in die Kammern der Wichtel und Zwerge.
Ist das mit passender Musik unterlegt?
Genau, mit Musik so ein bisschen und weniger tatsächlich so als das klassische Museum. Wir haben in Deutschland eine Museumsmüdigkeit. Die Leute lesen Museum und denken Langeweile. Dabei stimmt das nicht. Und deswegen eben das Ganze mehr als ein Erlebniskonzept aufzuziehen. Sowas gab es jetzt auch schon für Harry Potter und Jurassic Park und ähnliches. Aber ich denke, dass wir da wirklich viel Potenzial haben, unsere Sagengestalten entsprechend zu präsentieren. Und das Spannende ist, in Polen gibt es schon ein ähnliches Konzept, das seit 12 Jahren läuft, die Geheimnisse des Riesengebirges. Die haben gerade mal 400 Quadratmeter in ihrem Haus und davon entfallen vielleicht 300 auf die Ausstellung. Die schaffen das, 70.000 Jahresbesucher zu generieren. Wow. Und haben 7 Festangestellte. Also das schreibt schwarze Zahlen. Davon können Stadtmuseen in der Regel träumen. Da kommen bei weitem nicht so viele Leute rein, es sei denn, es ist jetzt ein wirklich sehr herausragendes Stadtmuseum. Und auch wenn man sich in der Museumslandschaft umschaut, das zweitstärkst besuchte Museum in Deutschland ist in Hamburg das Miniaturwunderland, wo man vielleicht erst sich fragt, oh, ist das ein Museum? Aber ja, tatsächlich qualifizieren die sich auch dafür. Und da sieht man gewaltige Miniaturlandschaften. Also es gibt verschiedene Beispiele, gerade auch aus dem europäischen Raum, dass dieses Thema der Märchen- und Sagengestalten wunderbar aufgegriffen werden kann. Wir stehen mit Kollegen aus Norwegen und Irland und Österreich in Kontakt. Und unser Ziel ist es eben, das auch in Deutschland umzusetzen. Aber das ist natürlich ein Riesending, denn dazu braucht man ein großes Gebäude. Und bestenfalls hat man 2 Millionen auf der Seite. Und das habe ich leider nicht, denn ich bin alles, aber nicht reich. Eher bin ich der Macher, der dann die ganzen Sachen umsetzt und ein Betreiber. Und deswegen suchen wir als Verein und das Team, das dieses Sagenreich umsetzen möchte, aktuell nach Städten, die Lust haben, ein solches Konzept gemeinsam aufzuziehen. Wie gesagt, die Vergleichszahlen, die wir haben und unsere wirtschaftlichen Berechnungen, die wir angefertigt haben, da hilft natürlich der Job in der Zooplanung. Die sprechen dafür, dass man sowas absolut so betreiben kann, dass da keine Stadt einen Zuschuss etc. geben muss. Aber man muss natürlich erstmal an den Punkt kommen. Mhm. Und das ist nicht so günstig, wenn man eine Bauzeit von 6 Jahren oder zumindest mal 2 Jahre, um dann einen Teilbereich zu eröffnen und ähnliches anpeilt. Und derzeit sind wir mit 3, 4 Städten im Bundesgebiet im Gespräch, sind aber noch offen auch für weitere Ideen. Also sollte jemand, der zuhört, eine Idee haben, in einem Gemeindevorstand sitzen oder so und sagen, wir brauchen sowas hier, gerne melden. Aber ja, das ist ein sehr langwieriger Prozess und ich hoffe, dass wir im Laufe Ja, ob wir es bis Ende diesen Jahres schaffen, aber im Laufe des nächsten Jahres dann einen Nagel einschlagen können, einen Ort gefunden haben und dann im Laufe der nächsten 2 Jahre mit dem Aufbau beginnen können. Also wir haben einen 10-Jahres-Plan. Es wäre schön, wenn wir in 10 Jahren quasi fertig sind. Aber das ist ambitioniert. Wir müssen mal gucken, wie es läuft.
Das wäre jetzt auch so fast mit eine meiner letzten Fragen gewesen. Was wünschst du dir für Forgotten Creatures in der Zukunft?
Ja, dass es so weitergeht wie bisher, denn von Jahr zu Jahr haben wir neue Chancen bekommen und neue Ideen und Kooperationsanfragen bekommen. Wir werden jetzt auch nächstes Jahr zusammen mit den Museen, unter anderem in Bad Wildungen, eine große Ausstellung machen, die dann auch erstmal wieder nächster Meilenstein ist. Auch andere, noch größere Ausstellungshäuser haben angeklopft. Das heißt, wir haben schon noch Möglichkeiten, bis das Sagenreich dann entsteht, uns weiter auszutoben und so auch einen Grundstock an Figuren zu generieren. Ich hoffe einfach, dass das Interesse gerade auch an den Romanen und den Sachbüchern weiter wächst, so wie das aktuell ist, und wir tatsächlich die Chance haben, dieses Projekt zu beginnen und das Sagenreich tatsächlich umzusetzen, weil das wäre wirklich die Chance, vollends den Schritt in diese berufliche Richtung zu machen. Ich gehe da sehr konservativ ran. Natürlich könnte man auch alles auf eine Karte setzen und hochpokern, aber da bin ich doch eher ein bisschen konservativer unterwegs, weswegen ich eben noch zur Hälfte, es ist ja nicht wirklich die Hälfte, aber mit 20 Stunden im Büro arbeite. Aber das wäre schon so meine Hoffnung, dass wir die Chance bekommen, zu beweisen, dass das ein Konzept ist, das sich auch monetär über Jahre hinweg tragen kann.
Ja, und als ganz abschließende Frage ein bisschen was Verrücktes, und zwar, vielleicht hast du die auch schon mal gestellt bekommen, aber wenn du ein Fabelwesen sein könntest oder ein Sagenwesen, gibt es da etwas, eins, wo du sagen würdest, ja, das wäre ich gerne?
Die Frage, die standardmäßig gestellt wird, ist: Was ist dein Lieblingsfabelwesen? Das fragt fast jeder Journalist oder so. Ich finde das ganz spannend. Also, warum ich das gefragt werde.
Ja.
Liegt aber vielleicht auch irgendwie auf der Hand. Welches ich gerne sein würde, das hingegen wurde ich noch nicht gefragt. Und jetzt muss ich kurz überlegen, denn die haben ja in der Regel auch alle einen etwas düstereren Twist. Also es gibt sicherlich auch nette, aber so ein Kobold, der über ein Haus wacht oder ein Wichtel, der die Hausarbeit macht. Also ich hätte gerne einen Wichtel, der meine Hausarbeit macht. Das wäre, oder mehrere. Aber sein würde ich das auch nicht wollen. Aber so eine Schreckgestalt, also ich erschrecke gerne meine Freundin oder andere, aber das hauptberuflich zu machen, finde ich auch schwierig. Also es fällt mir wirklich, wirklich schwer. Was könnte man sein wollen? Vielleicht ein Wolpertinger. Alle reden von einem, keiner hat einen gesehen. Und immer mal wieder werden Leute in den Wald geschickt mit einem Sack und einer Kerze auf der Suche nach einem, während sich die anderen Dorfbewohner betrinken, weil sie wissen, dass man den Wolpertinger nicht finden wird. Also irgendwie vielleicht eine süße Geschichte, aber ja.
Schön, danke. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Florian, ich bedanke mich bei dir für dieses fantastische, angenehme und sehr, sehr spannende Interview.
Dankeschön. Ist auch immer wieder spannend, wenn man sich das so anschaut, weil seit 2018 wirklich eine Menge passiert ist und es auch eben ein sonderbares Thema ist, mit dem man sich so beschäftigt, weil das eben ja nicht so alltäglich mehr ist heutzutage. Umso schöner ist es eben, diesen Kunstbereich mit Kultur zu verbinden und den Menschen so ein bisschen Magie zurückzubringen.
Fantastisch. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gern.
Ja, ich hoffe, diese Episode hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und falls ja, lasst es mich gerne wissen. Im Intro habe ich schon gesagt, ich bin froh, dass ihr da seid. Und deswegen natürlich auch immer neugierig zu erfahren, wer ihr seid und was es ist, das euch an dem Thema fasziniert, wie ihr generell auf den Podcast gestoßen seid. Welche Gäste und Geschichten euch besonders ansprechen? Vielleicht wollt ihr etwas über euch selbst oder euren eigenen beruflichen Weg mit mir teilen.
Oder habt auch schon mal überlegt, mir die eine oder andere Frage zu stellen oder mir einen Vorschlag zu schicken für einen Gast. Ich freue mich auf jeden Fall, euch kennenzulernen und über jede Nachricht. Ich bin aus meinem Freundeskreis ein paar Mal angesprochen worden, ob ich nicht mal eine Folge veröffentlichen möchte, wo mich jemand durch das Gespräch führt und ich davon erzähle, was mich an dem Thema fasziniert, was meine Verbindung zu beruflichen Spurenwechseln ist, wie ich Gäste gewinne, mich auf Gespräche vorbereite und so weiter. Und ich wollte euch fragen, ob das etwas ist, was ihr gerne hören würdet. Und ja, falls ja, dann könnte ich mal überlegen, wie wir das umsetzen. Also lasst mich das gerne wissen. Okay, die letzten Male habe ich immer ein bisschen noch erzählt, was für Themen ich sonst so gerade interessant finde. Und momentan ist es das Thema motivationale Gesprächsführung. Also, falls ihr da Lust habt, euch mal schlau zu machen, auf YouTube gibt es ein cooles Video von Raumschiff Redebedarf, was ich toll finde. Ansonsten rutscht alle gut rein und bis nächstes Jahr.